Das persönliche Gebet ist der Ort, wo die Investition in andere Menschen beginnt. Das verbirgt sich hinter dem Gebet in Dankbarkeit und mit offenen Augen, um das es im ersten Teil der Predigt ging. Und in den Versen 3 und 4 des Predigttextes bezieht Paulus in diese Investition auch ganz konkret die Glaubensgeschwister ein. Er fordert die Gemeinde nämlich auf, für ihn und für seine evangelistische Tätigkeit zu beten. Genauso wie er am Briefanfang für die Gemeinde dankt und für die Gemeinde betet. In unser reinvestierendes Gebet gehört auch die Investition in unsere Glaubensgeschwister, die selbst evangelistisch tätig sind. Es ist doch interessant, dass es in diesem kurzen Text von Paulus, in dem es auch darum geht, eben nach draußen zu gehen, zu den Außenstehenden zu gehen, doch so viel um Gebet geht. Und das empfinde ich persönlich als eine heilsame Entschleunigung, gerade aus dem Mund eines Missionars wie Paulus, den wir in unseren Köpfen dermaßen als ein Macher und Aktivist und Dauerreisenden abgespeichert haben. In andere Menschen investieren, indem ich für sie bete, das ist sicherlich für uns alle machbar. Und auch auf andere Weise kann dieser Bibeltext etwas Dampf aus dem Kessel nehmen. Paulus bittet die Kolosser um Gebet dafür, dass sich für ihn missionarische Chancen und Gelegenheiten ergeben. Die Kolosser sollen nicht für ihre eigenen Chancen beten, sondern für seine Chancen. Und andersherum wird Paulus genauso für sie und für ihre evangelistischen Möglichkeiten beten. Und darin wird deutlich, so sehr jede und jeder von uns damit beauftragt ist, persönlich Zeugnis zu sein für das Evangelium, so sehr kommt es aber nicht auf uns alleine an. Es geht nicht alleine um mich und um meine Gelegenheiten, um meine Fähigkeiten, ein Zeugnis für Christus zu sein, sondern immer, mindestens oder vielleicht sogar mehr, auch um den Zeugnisdienst meiner Glaubensgeschwister. Paulus fordert hier eine quasi gegenseitige geistlich-gedankliche Unterordnung unter den Glaubensgeschwistern ein, die er selbst aber auch lebt, so wie es Christus wiederum seinen Jüngern mitgegeben hat. Und damit ist dann der erste Schritt zum ganz praktischen Zeugnisgeben und Zeugnissein für das Evangelium gegangen. Wir gleiten damit nahtlos in den Vers 5 des Predigttextes und in den letzten Gedanken, den ich von diesem Text aus entfalten möchte. Paulus fordert dazu auf, den Außenstehenden mit Weisheit zu begegnen. Damit ist keine gute Allgemeinbildung gemeint oder dass man regelmäßig Nachrichten gelesen hat und weiß, was so das Tagesgeschehen hergibt. Paulus hat das Wort Weisheit schon ganz am Anfang seines Briefes benutzt und dort schon von der Weisheit und der Einsicht gesprochen, die der Geist Gottes schenkt und von dem Erkennen von Gottes Willen. Den außenstehenden Menschen in Weisheit zu begegnen, heißt, dass wir ihnen mit dem begegnen, was wir als Willen Gottes erkannt und verstanden haben. Unser Reden, unser Tun, unser Handeln, das soll die Werte widerspiegeln, die nach unserer Erkenntnis Gottes Willen entsprechen. Und im Detail haben wir dazu auch hier in der Gemeinde sicherlich manch unterschiedliche Überzeugungen. Aber in den grundlegenden Werten sind wir uns, glaube ich, einig, dass die Liebe das Größte ist. Dass meine Freiheit immer an der Freiheit meines Gegenübers ihre Begrenzung hat. Dass Demut vor Hochmut kommt, dass das Wir wichtiger als das Ich ist. Sich weise gegenüber den Außenseitern zu verhalten, heißt zu leben und vorzuleben, was den christlichen Werten entspricht, so wie ich sie verstanden habe. Und im eigenen Leben zu zeigen, wo Anspruch und Wirklichkeit übereinstimmen, aber sich auch damit zu zeigen, wo Anspruch und Wirklichkeit manchmal auch in unserem frommen christlichen Leben auseinanderklappen, wo Versagen greifbar ist und wo Vergebung und Versöhnung erlebbar und sichtbar wird. Dafür braucht es aber Begegnungen und Gemeinschaft mit sogenannten Außenstehenden. Es braucht die Gelegenheiten dafür, sich mit dem eigenen Leben, dem eigenen Vorleben in andere Menschen investieren zu können. Es braucht Zeit. Macht das Beste aus eurer Zeit, schreibt Paulus, oder eben im O-Ton, kauft die Zeit aus. Oder mit unserem heutigen Wort des Investierens, investiert Zeit in andere Menschen. Menschen, in Menschen, die eben noch nicht zur Gemeinde, sondern zu den Außenstehenden gehören. Und ich verstehe diese Aussage so, dass Paulus es hier um mehr geht als nur das Nutzen von sich zufällig ergebenden oder vorbeiziehenden Möglichkeiten. Es geht um das Gestalten und das Schaffen von Möglichkeiten. Die Zeit auskaufen meint, in die Beziehung mit anderen Menschen zu investieren. Zeitlich, emotional, praktisch, damit sich Möglichkeiten ergeben können. Und das für sich kann wieder ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen ist es eben das Investieren in eine intensive Freundschaft mit einem Nichtchristen. Für die andere ist es vielleicht die bewusste Entscheidung, sich auf der Arbeit nicht nur einen Kaffee in der Kaffeeküche zu holen, sondern sich jeweils zu dem Kollegen oder der Kollegin dazuzusetzen, die da gerade sitzt und ihren Kaffee trinkt. Und sich zu öffnen für Begegnung und Gespräch. Und für den Nächsten ist es vielleicht wieder die Investition in ein außergemeindliches oder ein Ehrenamt, vielleicht bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Sportverein. Das Anspiel von einigen Jugendlichen aus dem Start-up, aus dem Bibelunterricht am Anfang, hat uns auf lustige Weise vor Augen geführt, worein wir so manches Mal unsere Zeit im Leben investieren und dann das Gefühl haben, wir haben gar keine Zeit übrig, die wir investieren könnten. Und es lädt uns ein, dass wir uns selbst einmal hinterfragen, wo investiere ich zum Beispiel mich und meine Zeit nicht so, dass man es von einem Auskaufen der Zeit reden kann. Am Beispiel hier, da ging es, das haben wir ja so ein bisschen rausgearbeitet, oder das hat der Klaus gemacht, so um die Frage von Prioritäten, von Zeiten, die fehlinvestiert sind und sich dann eben auch negativ auf Beziehungen auswirken. Das viel Herausfordernde bei dieser Frage aber ist, wie ist es denn eigentlich mit investierter Zeit und Prioritäten, die erst einmal absolut sinnvoll wirken? Ist es vielleicht mal die bessere Investition, in Außenstehende nicht zum Gottesdienst zu kommen, sondern mit einer guten Freundin wandern zu gehen und dabei tiefe Gespräche zu führen? Oder wenn Eltern ihre Kinder zu einem Sportturnier begleiten und am Spielfeldrand im Gespräch mit anderen Eltern ins Gespräch kommen über Gott und die Welt. Oder auf eine der vielen gemeindlichen Abendveranstaltungen zu verzichten und stattdessen Beziehungspflege mit außenstehenden Kollegen und Freunden zu betreiben. Mir ist in der Vorbereitung der Predigt der Gedanke durch den Kopf gefahren, wie oft habe ich selbst schon gedacht, ach, die oder der ist jetzt wieder nicht im Gottesdienst. Oder wie oft hört man das auch in der Gemeinde, der oder die kommt ja nur ganz selten zum Gottesdienst. Wo ist denn der? Wo bleibt denn die? Und ich merke im Nachdenken, viel angemessener wäre ein anderer Gedanke. Den Geschwistern, die nicht da sind, die Gelegenheit zu wünschen, jetzt in diesem Moment in andere Menschen zu investieren. Da, wo sie gerade sind. Vielleicht auf dem Sportplatz, beim Wandern oder wo auch immer. Mit einer letzten Beobachtung, nicht aus diesem Predigttext, aber aus den Evangelien und dem Leben Jesu, möchte ich abschließend einen Bogen schlagen, der uns zurückführt zum Anfang der Predigt. Jesus hat ohne Wenn und Aber in seine Jünger investiert, bis zum Schluss. Dass einer von ihnen, Judas Iskariot, ihn verraten würde, das war ihm sicherlich nicht erst beim Vorabend des Passafestes bekannt. Gerade im Johannesevangelium schimmert die Erinnerung durch, dass Judas auch in der ganzen Zeit wohl ein eher schwieriger Jünger war, der sich auch mal gerne einer Gemeinschaftskasse bedient hat. Aber das hat Jesus nicht davon abgehalten, an ihm festzuhalten. Er gehört genauso wie alle anderen 11 Jünger zu den Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Und dieser abschließende Blick auf Jesus ist wichtig, um all das Nachdenken über Investitionen zum Ende noch einmal abzugrenzen von unseren ja oft finanziell geprägten Denken über Investitionen. Wenn wir, so wie es unser Auftrag ist, uns in andere Menschen investieren, dann dürfen wir auf der einen Seite natürlich auf einen Gewinn hoffen. Darauf hoffen, dass sich Menschen für Christus öffnen. Vielleicht schneller, vielleicht langsamer. Aber wir sollten uns von jeglicher Gewinnerwartung freimachen. Hoffen ja, erwarten nein. Und schon gar nicht sollten wir uns in das Spekulieren begeben. Unsere Investition an einer Stelle vielleicht wieder zurückfahren oder rausziehen, weil die Rendite bei einer anderen Person höher scheint. Also nach Gewinnmaximierung streben. Denn so ist Jesus zu Lebzeiten nicht mit seinen Mitmenschen umgegangen. Weder hat er einen Judas fallen lassen, noch hat er aufgehört, mit Pharisäern oder Schriftgelehrten zu diskutieren, auch wenn die Aussicht auf Erfolg und Überzeugung nur minimal war. Und bis heute ist genau das nicht der Umgang Gottes mit uns. Gott zieht seine Investition in uns nicht zurück, wenn wir an ihm scheitern. Wenn wir in unserer Gottesbeziehung einbrechen, Gott stößt uns nicht ab wie ein absackenden Aktienfonds, sondern seine Investition in uns bleibt bestehen. Und aus dieser eigenen Erfahrung heraus, dass wir es wert sind, dass Gott in uns investiert, dürfen und sollen wir uns selbst mutig in andere Menschen investieren, mit unserer Zeit, mit unserer Wertschätzung, mit all unseren Erfahrungen, dem, was wir an Erkenntnis und Weisheit durch Gottes Geist erfahren und erlangt haben, und mit unserer Liebe. Und wie das noch konkreter aussehen kann, auch im Alltag, dazu werden uns oder können uns die Wochenimpulse, die dann heute Nachmittag wieder verschickt werden, noch ein bisschen weiter anregen. Amen.